One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water, Wasser ist Leben. Herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio von One Water, unserem Wasser-Podcast hier bei EcoPlus. Wir haben einen erneut spannenden Gesprächspartner, und zwar den assoziierten Professor, Privatdozent, Magister Dr. Alexander Kirschner von der MedUni Wien. Er ist der Leiter auf der AG Wassermikrobiologie, arbeitet auch auf der Karl-Landsteiner Uni, ist stellvertretender Leiter im Fachbereich Wasserqualität und Gesundheit und ICC Water and Health in Krems, stellvertretender Leiter. Herzlich willkommen, lieber Alex. Das sind so wahnsinnig viele Titel, ich bin beeindruckt. Und weil es so wahnsinnig viele sind, werden wir sie ab jetzt auch nicht mehr erwähnen. Weil
da bin ich sehr einverstanden.
Ja. Du bist ja sehr umtriebig, wie man sieht, im Bereich Gesundheit und Wasser und Wasserqualität. Dein, sagt man da Steckenpferd, kann man das sagen, Steckenpferd sind sichere Badeseen. Ist es richtig so?
Naja, eines meiner Hauptforschungsgebiete in den letzten Jahren.
Das ist ein viel besserer Begriff natürlich, entschuldige, dass ich gleich wieder unterbrechen muss, aber es ist ein viel besserer Begriff, ist natürlich Forschungsgebiet und nicht Steckenpferd. So.
Na, wir können aber auch Steckenpferd dazu sagen, weil innerhalb meines Hauptforschungsgebietes werden zum Beispiel die Badegewässer und die Vibrionen in den Badegewässern ein Steckenpferd.
Aha,
ich habe einen Lieblingskrankheitserreger zum Beispiel. Also das könnte man auch als Steckenpferd bezeichnen. Man kann zwar nicht drauf reiten, aber es ist sowas Ähnliches.
Aber es ist, das finde ich großartig, du bist der erste Mensch, den ich kennenlerne, der sagt, er hat einen Lieblingskrankheitserreger. Das wird ein spannendes Gespräch. Wie heißt denn dein Lieblingskrankheitserreger?
Vibrio cholerae.
Also cholerae, ja. Von der Cholera.
Ja, genau, von der Cholera. Aha. Also es gibt von diesen Bakterien eine Vielfalt verschiedener Varianten.
Ja.
Und manche von diesen können Cholera auslösen. Die gibt es bei uns in Österreich aber nicht.
Okay, gab es aber.
Gab es früher, ist aber schon länger her. Wiener Cholera-Epidemie, ja. Von vor über 150 Jahren, das ist bekannt. Ist aber inzwischen durch sanitäre Errungenschaften Gott sei Dank ausgerottet. Aber die Vibrio-Cholera-Bakterien kommen in verschiedenen Varianten auch in Badegewässern vor, vor allem im Osten Österreichs.
Das schon, ja.
Die habe ich untersucht, ja. Mhm. Die können aber keine Cholera auslösen, das ist das Gute daran.
Deshalb sind sie deine Lieblingskrankheitserreger.
Ja, sie können schon andere Krankheiten auslösen.
Aha, welche Krankheiten lösen sie denn aus?
Sie können schon auch gastrointestinale Infektionen auslösen, das heißt Durchfallerkrankungen. Ja. Da müsste man sie in höheren Konzentrationen verschlucken. Sonst Wundinfektionen, Hautinfektionen, kann bis zur Sepsis führen. Also ja, also schon kann auch sehr gefährlich sein. Es gibt auch einige Todesfälle. Ist nicht sehr, sehr häufig. Die Personen, die betroffen sind, sind vor allem Menschen älteren Alters mit Vorerkrankungen, die daran sterben können. Und die vermehren sich auch sehr schnell. Also das heißt, da muss man dann vorsichtig sein. Wenn man.
Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich von diesem Krankheitserreger höre. Wieso weiß man darüber nichts?
Naja, es ist so, dass in Osten Österreichs ein großes Gewässer existiert, der Neusiedler See.
Ja.
Da gibt es schon einige Menschen, die das kennen, die dem Neusiedler See baden gehen, weil der Neusiedler See halt so ein Ökosystem ist, der für das Wachstum von diesem Krankheitserreger ideale Bedingungen bietet. Da sind genug Nährstoffe drinnen, der See ist flach und hat einen erhöhten pH-Wert. Das ist so das ideale Anzugsmedium quasi für diesen Krankheitserreger. Und wenn man jetzt einen Ost-West-Gradienten betrachtet, dann sieht man, dass in Richtung Westen, also diese Erreger eigentlich in Gewässern nicht vorkommt. Je weiter im Osten man kommt, also Ungarn, Serbien, Slowakei, sieht man, dass die eigentlich überall vorkommen. Ja, und wir haben jetzt gerade noch die Ausläufer dieser Verbreitungszone von diesem Krankheitserreger in Europa, in Ostösterreich.
Liegt es, dass es jetzt im Osten vorkommt und noch nicht im Westen, liegt es daran, dass die Bedingungen in den Gewässern besser sind, oder liegt es an der noch nicht stattgefundenen Verbreitung?
Nein, es liegt daran, dass die Bedingungen im Gewässer verantwortlich sind dafür. Ja, also ein erhöhter Salzgehalt durch die hohen Temperaturen, ist der Salzgehalt ein bisschen erhöht. Das ist auch ein Kriterium dafür, dass Vibrio cholerae gerne sich aufhält. Die Wassertemperaturen sind generell auch höher, die Nährstoffgehalte sind höher. Also wenn man so einen Alpensee zum Beispiel hernimmt, Attersee, der wunderschön eine hohe Sichttiefe hat, dann weiß man, da wachsen nicht viele Algen, da gibt es wenig Nährstoffe, da kommen die nicht vor, die können da drinnen nicht wachsen.
Wenn du sagst erhöhte Temperaturen oder höhere Temperaturen, klingelt bei mir sofort das Wort Klimawandel.
Ja.
Hat es damit auch zu tun, dass sich dieser Krankheitserreger weiter verbreiten könnte oder dass er es tut?
Ja, Prinzipiell global gesehen ist es so. Also auf der Nordhemisphäre ist es relativ gut untersucht. Da sieht man, dass die Fälle an Vibrio-Infektionen in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen haben. Und das bringt man in Verbindung mit dem Klimawandel und der Erhöhung der Temperaturen. Die Frage ist aber nur, wieso werden jetzt mehr Leute krank, wenn die Temperaturen höher sind? Heißt es, dass die Bakterien sich schneller vermehren und dadurch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann Infektionen auslösen können? Oder gehen dann in den nördlichen Breiten mehr Leute ins Gewässer hinein?
Ja,
also in der Ostsee zum Beispiel gibt es einen sehr starken Zusammenhang mit so Hitzeperioden.
Ja.
Aber das könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass dann ein Badegewässer wie die Ostsee dann vielleicht sich auf 22, 23 Grad erwärmt, wo die Leute baden gehen, und dann in einem normalen Jahr hat die Ostsee nur 18, 19 Grad,
da geht niemand rein.
Also das wird wahrscheinlich beides sein.
Ja, okay, okay. Wie sicher sind denn die Badeseen?
Ja, wenn wir jetzt in Österreich schauen, da gibt es die österreichische Badegewässerverordnung. Die beruht auf der EU-Badegewässerrichtlinie, wurde vor einigen Jahren umgesetzt. Und das wird halt während der Badesaison regelmäßig überwacht. Es gibt aber eben bestimmte Badegewässer, die definiert sind. Das sind die sogenannten EU-Badegewässer, die halt dann nach diesem strengen Reglement überwacht werden. Andere Badegewässer, so Naturbadeplätze, werden üblicherweise nicht überwacht.
Wie weiß ich, ob das ein EU-Badegewässer ist?
Ja, das ist ausgewiesen. Also man kann erstens einmal,
steht dann ein Schild,
da steht ein Schild und sagt, es ist ein EU-Badegewässer, und da steht dann auch da, wie die Wasserqualität ist, ob sie ausgezeichnet, gut oder ausreichend ist. In Österreich ist die Wasserqualität in diesen EU-Badegewässern sehr, sehr gut. Wir haben, glaube ich, über 95% ausgezeichnete Badewasserqualität in Österreich.
Wahnsinn.
Da liegen wir im Spitzenfeld der EU.
Wahnsinn.
Das ist sehr gut überwacht auch. Und es gibt auch in Wien zum Beispiel Naturbadeplätze, die jetzt nicht unter die EU-Badegewässerrichtlinie fallen, beziehungsweise unter die Badegewässerverordnung. Aber die werden von der Stadt Wien selber auch noch untersucht, zum Beispiel die Lacken in der Lobau oder andere Gewässer, die da jetzt eben keine offiziellen Badegewässer sind, aber die werden auch mit untersucht.
Wer untersucht es dann? Also wenn es, okay, die Stadt Wien, ja.
Ja, in Wien macht sie immer 39.
Die AGES.
Die AGES macht sehr viel, aber es gibt auch andere lokale Behörden, die das untersuchen. Ja, also ein natürliches Badegewässer. Diese fallen unter die Badegewässerrichtlinie. Das sind Gewässer, die einen natürlichen Grundwasserzustrom haben und deren Wasser sich eben durch Niederschläge oder durch Grundwasser speist. Beckenbäder sind natürlich jetzt künstlich erzeugte Gewässer. Das können auch Badeteiche sein, also die mit einer Folie ausgekleidet sind oder einen Schwimmbereich haben, der halt mit einem
Genau, weil ich wohne in einer Stadt, da kriegen wir jetzt sowas, so ein Naturbecken.
Naturbecken, genau, die haben so eine Naturzone zur Selbstreinigung des Gewässers und einen Schwimmbereich. Die fallen dann unter die Bäderhygieneverordnung, weil das sind eigentlich nicht durch Grundwasser gespeist, sondern wo das Wasser eben auch gereinigt werden muss und künstlich zugeführt wird, wenn es zu wenig ist.
Die Bäderhygieneverordnung, das bringt mich zu einer Frage. Wie ist es eigentlich, das hat ja jeder schon einmal erlebt, dass man gerade schwimmt irgendwo in einem Gewässer und dann kommt so ein natürlicher Drang, den man nicht zurückhalten kann. Oder wo man sich denkt, wie gehe ich jetzt damit um? Jetzt bin ich mitten im See und geht sich das nur aus? So, weiß ich nicht, ob du das schon einmal erlebt hast, keine Ahnung.
Also in einem Beckenbad.
Sich zu erleichtern, in einem Beckenbad.
Würde ich es nicht tun, da sollte man raus.
In einem Beckenbad ist es ja hoffentlich die Distanz nicht so
eben,
groß.
Genau, also, aber kleine Kinder machen das natürlich auch.
Ja.
Die können sich dann nicht zurückhalten.
Nein, das stimmt.
Also da muss man natürlich damit rechnen.
Ja.
Aber da sind natürlich auch gewisse Reinigungsmaßnahmen vorgesehen bei Beckenbädern. In einem natürlichen Gewässer, das von einer größeren Größe, da würde man nichts denken.
Aha,
also
okay,
da geht es nur um den Nährstoffeintrag.
Ich würde nur die offizielle Erlaubnis holen.
Also da geht es um den Nährstoffeintrag. Also wenn man jetzt nur klein muss, dann ist es, glaube ich, kein Problem.
Ja, okay. Ja. Da sind wir jetzt bei dem Thema, woher kommen denn die mikrobiologischen Belastungen so grundsätzlich?
Genau. Also mikrobiologische Belastungen.
Wahnsinnig elegant eingeführt, gell, diese Frage.
Genau, sehr gut, genau. Die sind natürlich jetzt vor allem aus Fäkalien stammend. Ja, also im Urin, wenn man sich da erleichtert, ist das jetzt kein Thema, aber es geht vor allem um Fäkalien, die dann eingetragen werden können. Die können eben aus Abwassereinleitungen, aus Kläranlagen, es gibt auch Seen, wo Kläranlagen direkt einleiten. Heutzutage ist es üblicherweise jetzt so geregelt, dass die Abwasserkanäle dann eben nicht mehr zu einer Kläranlage führen, die den See einleitet, aber es gibt Ausnahmen. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel eine Kläranlage, aber die bearbeitet das Wasser sehr speziell auf, sodass es desinfiziert wird nachher, sodass die Krankheitserreger dann tot sind, die aus der Kläranlage kommen.
Aha, okay.
Übliche Kläranlage macht das nicht, die leitet dann in die Donau ein, zum Beispiel, Donau oder andere
Warum
Flüsse.
Warum darf das eigentlich sein?
Das darf sein, weil man dieses Gewässer unterhalb zum Beispiel von einer Kernlageneinleitung nicht als Badegewässer nutzt. Also das kommt immer auf die Nutzungsform drauf
Aber
an.
Aber verdünnt sich das dann so
das
schnell?
Das verdünnt sich.
So schnell?
Ja, es verdünnt sich. Also trotzdem gehen Leute in der Donau baden, das weiß man ja. Da sollte man sich an der Stelle suchen, die nicht direkt unterhalb einer Kernlage ist. Ne? Also oberhalb ist kein Problem, unterhalb sollte man halt ein bisschen aufpassen, sonst verdünnt sich das. Ja. Mhm. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht. Mhm. Aber auch in der Badegewässerverordnung ist es ja so geregelt, dass jetzt da nicht keine Fäkalbelastung drinnen ist. Ja, also auch von Wasservögeln, Wildtieren.
Ja, ja, das kannst du ja
nicht. Das kann man ja nicht verhindern. Ja. Das heißt, es gibt immer ein gewisses Restrisiko, um das geht es, das tolerabel ist. Und da gibt es eben diese Richtlinien dazu, die diese Grenzwerte, die da festgelegt sind, um das Restrisiko möglichst gering zu halten, hinsichtlich ausgezeichneter oder der Einstufung der Badewasserqualität ausgezeichnet oder gut oder ausreichend, eben dann genau abschätzen das Risiko und sagen, das ist akzeptabel. Wenn es darüber hinausgeht, ist das Risiko schon zu hoch und dann ist es nicht mehr akzeptabel.
Ja. Ja. Wie ist es eigentlich mit dieser Badegewässerverordnung? Ist die strikt genug oder gäbe es da, wie sagt man, einen Erweiterungsbedarf?
Ich danke für die Frage.
Sehr gerne.
Gefällt mir sehr gut. Das wäre mir schon ein Anliegen, das ein bisschen näher zu erläutern. Also die Vibrionen, wie schon erwähnt, kommen ja nicht in allen Badegewässern vor, sondern nur in bestimmten, eben die diese ökologischen Bedingungen erfüllen, dass sie wachsen können. Und das ist in Österreich eben vor allem im Osten Österreichs der Fall, sonst findet man sie eigentlich nicht. Aber eben in den weiter im Osten liegenden Ländern ist es durchaus der Fall. Zum Beispiel, wir haben in Serbien eine Probennahmekampagne gemacht und haben da mehrere Badegewässer beprobt. Und da war überall Vibrikolere drinnen, weil eben diese Bedingungen dort einfach schon ausreichend sind, dass sie wachsen können. Und ich denke, in Rumänien, Bulgarien wird es ähnlich sein. Und ich habe auch neulich eine Studie aus Ungarn gelesen, die das auch flächendeckend gefunden haben. Ich habe auch eine Studie in der Slowakei laufen mit einer Dissertantin dort und die finden das auch praktisch überall. Das heißt, im Osten Europas ist es einfach so, dass die dort wachsen können und dann ist die Frage, wie das bewertet wird. Ne? Also akzeptieren wir das, dass die da drinnen sind oder wollen die Leute halt schon wissen, okay, da gibt es potenziell eine Gefahr und sollten darüber informiert werden?
Naja, eigentlich schon, oder?
Eigentlich schon. Also ich bin auch der Meinung, dass das der Fall sein sollte, dass man das zumindest mit untersucht.
Also weil jede Viruserkrankung, die man vermeiden kann, sollte man doch tunlichst vermeiden, oder? Weil das erzeugt ja wieder neue Problematiken im Abwasser.
Also es wird auch diskutiert auf EU-Ebene jetzt da etwas zu tun, weil ich habe auch schon die Ostsee erwähnt und Ost- und Nordsee eigentlich, wo Vibrios vorkommen. Es ist übrigens nicht nur Vibri-Cholera, es gibt auch noch andere Vibrioarten, die Infektionen auslösen.
Was sind das für welche?
Genau, Vibrio-Cholera ist der, den wir in Österreich auch finden.
Ja.
Ja, wir haben noch bis jetzt keine anderen Vibrio-Arten gefunden, die da jetzt ein größeres Problem darstellen. In der Ostsee und in der Nordsee kommen noch Vibrio-Parahemolyticus vor, Vibrio-Vulnificus und Vibrio-Alginolyticus. Das sind auch drei Vibrio-Arten, die auch im Prinzip die gleichen Krankheiten auslösen können.
Reicht, wenn ich sage Vibrio-Bakterien,
Vibrio-Viren?
Bakterien.
Vibrio klingt wie Viren, aber es sind Bakterien.
Vibrio-Viren, ich merke mir das jetzt nicht so schnell. Ja. Kann man das, also weil du sagst Ostsee und Nordsee, ist es so, dass man das auch über Fische aufnehmen kann in der Nahrung?
Denke ich schon, aber es ist schon so, dass Meeresfrüchte, vor allem aber Muscheln, nicht Fische, Meeresfrüchte zu Infektionen führen können und das nimmt auch zu. Also da ist Vibrio vulnificus ein Thema. Also das ist schon, Meeresfrüchte und Schwimmen oder Baden ist beides ein Thema.
Also hallo, da muss man sich ja nicht lange überlegen, ob man das nicht auch aufnehmen muss in die Verordnung.
Zumindest für Gewässer, wo man weiß, dass sie ein Risiko darstellen, dass sie vorkommen können. Und das kann man relativ leicht feststellen, weil wenn ein Gewässer jetzt einen erhöhten pH-Wert hat, einen leicht erhöhten Salzgehalt hat, die Temperaturen höher sein können, dann kann man ja sagen, okay, in diesen Gewässern schreibe ich das vor, dass das mit untersucht wird. Ich brauche jetzt nicht im Attersee anfangen zum Vibrio suchen, das brauche ich nicht machen. Aber im Neusiedlersee macht es natürlich Sinn. Dann hat man bestimmte Informationen darüber, wie hoch die Konzentrationen sind. Und dann werden auch die Leute informiert, dass sie wissen, okay, die haben eine Vorerkrankung, sollten vielleicht aufpassen, wenn sie eine Wunde haben.
Also weil nämlich vor allem, wenn das auch in die Nahrung übertragen werden kann, weil dass man jetzt in der Ostsee oder Nordsee baden geht, kommt vielleicht in besonders heißen Sommern vor, aber grundsätzlich sind das jetzt nicht die ausgewiesenen Badegewässer, aber eine Nahrungsquelle und das also ist ja nicht uninteressant, was ich da zu mir nehme. Was kann man denn tun dagegen, wenn man weiß, dass die Vibrio-Dinger da drinnen herumschwimmen?
Jetzt haben wir Dinger. Eigentlich gegen die Vibrionen kann man nichts tun, ne? Weil die sind natürliche Bewohner des Gewässers.
Okay.
Ja, da kann man nichts machen. Das ist ein Unterschied zu den Fäkalbakterien, die reinkommen. Da kann man sagen, okay, ich will das Abwasser jetzt stärker, besser behandeln, damit da keine Fäkalbakterien reinkommen. Aber die Vibrionen, die leben dort einfach. Die kann man nicht eliminieren, muss man auch nicht. Das, was man tun kann, ist eben Vorsicht walten lassen, wenn man jetzt weiß, okay, man hat jetzt vielleicht eine Krebstherapie oder ist immungeschwächt, älteren Alters oder hat Hauterkrankungen, wo Wunden leicht entstehen, also dass der Krankheitserreger eindringen kann.
Diabetes?
Diabetes ist auch eine wichtige Vorerkrankung, auch Leberzirrhose zum Beispiel ist ein Risikofaktor für Vibrio-Erkrankungen. Also wenn man das weiß, sollte man aufpassen und wenn man dann doch sich nicht zurückhalten kann, wenn man einfach schwimmen will. Und das ist ja eigentlich das,
oder
das Schöne.
Oder Muscheln essen.
Oder Muscheln essen. Dann hat man das Gefühl, man hat eine Infektion, dann muss man den Arzt
schnell
so schnell
reagieren.
Wie möglich sehr schnell reagieren, weil die wachsen unglaublich schnell.
Aha.
Die können innerhalb von 24 Stunden können die einen wahnsinnigen Schaden anrichten.
Aber der Vorteil ist ja, man kann etwas dagegen tun, wenn man es weiß. Etwas zu wissen ist ja für uns der größte Segen, den es gibt. Verstehe ich gar nicht, dass man sich da noch... Also, dass das nicht schon so ist.
Ja, es gibt ja nicht so viele Fälle. Also, wenn das da jedes Jahr tausende Leute sterben würden, dann wäre schon längst reagiert worden. Ne? Deswegen ist es wahrscheinlich noch ein vernachlässigtes Thema. Und es kommt ja auch im Zuge des Klimawandels, wird es mehr.
In meiner Welt zählt jedes Menschenleben. Und deshalb kann ich nur sagen, wer auch immer zuständig ist für die Badeverordnung, nehmt die Vibrio-Dinger auf.
Genau, also es wird auf EU immer nicht diskutiert. Es wird auf EU eh schon diskutiert. Und ich hoffe, dass sich da was tut in den nächsten Jahren, sodass das mit aufgenommen werden wird.
Ja. Können da andere Krankheiten auch noch ausgelöst werden?
Naja, es sind im Prinzip diese Wundinfektionen, Blutinfektionen, gastrointestinale Infektionen. Das ist im Prinzip das. Die vier kennen ungefähr das Gleiche. Ja, also das ist jetzt.
Ohrenentzündungen,
ja.
Ohrenentzündungen. Ich bin in so ein Badegewässer in Worms, Sommertheater. Es war der heißeste Sommer ever. Es war ein wunderschönes Stück. Wir haben eine super Zeit gehabt dort. Es gab einen kleinen Badesee und der ist natürlich, wie man das schöne Wort, wie man es so kennt, er ist gekippt. Und ich war aber drinnen, ohne es zu wissen, weil erst am nächsten Tag dann der Badestopp ausgerufen wurde.
Aha, okay. Also es könnte Vibrio gewesen sein, rein theoretisch wäre es vielleicht möglich. Es gibt aber andere Krankheitserreger auch, die Ohrenentzündungen auslösen. Also die Ohrenentzündungen sind auch was Vibrio betrifft, in Österreich eine der häufigsten Infektionserkrankungen.
Das war sehr unangenehm.
Ja. Mhm. Nur weiß man es oft nicht. Es gibt eine große Dunkelziffer, weil wenn du eine Ohreninfektion hast, dann sucht der Arzt normalerweise nicht nach dem Erreger, gibt ein Breitbandantibiotikum. Und die Vibrios haben eigentlich keine Probleme mit Resistenzen, also die kann man nehmen und dann wird man wieder schnell.
Ist ja der Vorteil, also die Vibrios sind zwar nicht unsere Freunde, aber sie sind auch nicht unsere Todfeinde, würde ich jetzt mal sagen.
Also für
sie
können die Normalbevölkerung nicht. Ja. Also für, wie gesagt, es gibt Todesfälle auch in Österreich durch Vibrionen, eben Personen, die halt starke Vorerkrankungen hatten und wo man es dann auch eventuell nicht gleich erkannt hat, dass das eben ein Vibrio ist und das entsprechend behandelt werden muss. Da gibt's eben für jedes Bakterium gibt's bestimmte Antibiotika, die man am besten geben sollte. Und das muss eben dann rasch gehen.
Auch da sind wir wieder beim Wissen, ne? Wenn man es nicht weiß, wenn es nicht Teil einer Geschichte ist, wo ein Arzt zum Beispiel sagen kann, aha, da gibt's ja diesen neuen, den hat man ja noch gar nicht so lange gekannt, aber jetzt weiß man, es gibt diese Vibrio. Ich merke, Vibrio cholerae.
Bakterien.
Vibrio-Bakterien, ja.
Kann man sagen.
Gut, das kann ich mal merken.
Vibrionen kannst du auch sagen.
Vibrionen.
Ja, das ist ja, üblicherweise sagt man Vibrionen.
Vibrionen, okay. Ja, also Wissen ist Macht, wie wir wissen.
Genau.
Daddy Song.
Genau.
Ne? Das heißt, ihr fahrt in ganz Europa herum, nehmt Proben und deckt quasi ab diesen ganzen Bereich, wo die Vibrionen vorkommen.
Nicht ganz Europa, aber zumindest einmal östlichen Teil von Europa, eben, ich habe ja schon erwähnt, also Österreich natürlich, da haben wir schon sehr viele Untersuchungen gemacht, Serbien, Slowakei, Rumänien, da haben wir Proben genommen, aber ich lasse mir Proben schicken, aus ganz Europa. Ich habe zum Beispiel eine Studie gemacht zum Thema, woher kommen diese ganzen Vibrionen, weil du vorher gefragt hast, nach der Verbreitung, können die auch verbreitet werden. Da haben wir eine Studie gemacht und haben uns genetisch angeschaut, wie ähnlich oder verschieden sind die verschiedenen Stämme, die wir finden im Neusaler See und haben die Verbindungen zum Beispiel zu Stämmen, die aus anderen Gewässern in Europa kommen und haben uns Stämme schicken lassen aus Spanien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus den Niederlanden und aus Island und Schweden. Und da haben wir gesehen, diese weiter entfernten Regionen, die hatten keine verwandtschaftlichen Naheverhältnisse zu unseren Stämmen im Neusaler See, sondern also aus Spanien und Island da war nichts. Mhm. Aber wir haben Verwandtschaftsverhältnisse gefunden zu Stämmen aus Schweden, Deutschland, Niederlande und Frankreich. Also, und da ist davon auszugehen, dass das wahrscheinlich Wasservögel sind, die halt große Strecken hin und her fliegen können die und die fliegen. Dann übertragen können. Also darum gibt es diese Verwandtschaftsverhältnisse. Also da kann was eingetragen werden. Und einen Fall, den ich auch noch erwähnen möchte, weil das auch ein wichtiges Thema ist, das noch überhaupt nicht, glaube ich, angedacht wurde, ist, das hat sich letzten Sommer zugetragen, ich arbeite mit den Vibrionen sehr mit den Kollegen von der AGES zusammen. Ja. Der Dr. Indra ist der Leiter vom Institut für Hygiene und medizinische Mikrobiologie an der AGES und da machen wir sehr viel gemeinsam. Und der hat berichtet von einem Fall aus Oberösterreich, von einer alten Frau, die gestorben ist an Vibrio cholerae letzten Sommer, die in einem kleinen Badeteich geschwommen ist, den sich da mehrere Familien oder im Umkreis von ein paar Häusern selber angelegt haben.
Ja.
Und die haben da drinnen wirklich Vibrio cholerae gefunden. Und das ist auch die Frage, wieso kommt da drinnen in Oberösterreich, wo wir vorher gesagt haben, naja, da im Osten kommen die vor, aber im Westen nicht. Wieso ist da Vibrio cholerae drinnen? Da hat sich dann herausgestellt, dass dieser Badeteich mit Salz offensichtlich beaufschlagt wurde, weil man gesagt hat, ja, ich möchte gerne ein bisschen einen Salzteich haben. Ne?
Hä?
Und ja, es gibt ja auch so
Salzwasserpools.
Salzwasserpools.
Ja.
Da wird aber das Salz benutzt, um eine Desinfektionswirkung zu erreichen.
Genau.
Ja.
Aber in einer Naturpool?
Offensichtlich gibt es Leute, die das glauben, dass das toll ist, wenn man da einen Salzwasserpool herstellt. Also der hat eine erhöhte Leitfähigkeit gehabt, war aber viel zu wenig, um Vibrio cholerae zu behindern. Wenn das Salzgehalt zu hoch wird, kann Vibrio cholerae auch nicht mehr wachsen. Aber wenn so ein bisschen was drin ist, dann können sie wachsen und die haben sich da selber Vibrio cholerae angezüchtet. Und dann muss die halt irgendwie einmal durch einen Vogel hertransportiert worden sein.
Und hat ideale Bedingungen gefunden.
Weil zur Vermehrung. Ja, so ein kleiner Teich hat natürlich viel Nährstoffe, da wird was eingeschwemmt, die Temperatur ist hoch. Und diese arme Frau ist leider gestorben. Und das ist ein Thema, Wasserqualität von Badeteichen, selbst angelegten Badeteichen oder auch von Firmen angelegten Badeteichen, die das Thema gar nicht kennen.
Ja, ja.
Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das einmal zu erwähnen, dass man ja keinen Badeteich anlegt und ein Salz einschüttet.
Nein, Gottes Willen.
Und das nicht verwechselt mit einem Salzwasserpool,
der
durchaus
ist,
hygienisch betrieben werden
kann. Genau, weil das ist ja eine sehr, sehr vernünftige Art der Aufspaltung, ne?
Genau.
Von diesem Natriumchlorid. Aber, das habe ich noch nie gehört, dass jemand in einen Naturteich Salz rein, es gibt alles.
Ja, ich war auch überrascht und die Kollegen von der AGES waren auch überrascht und das war schon...
Also bitte, wenn man sich einen Naturteich anlegt, kein Salz reinstreuen.
Nein, auf keinen Fall Salz reintun. Ja.
Wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass es ja auch so ist, dass wenn Salz auf den Straßen gestreut wird, dass man weiß, das hat eine negative Auswirkung auf die Umwelt und auch auf das Wasser in letzter Konsequenz, weil das alles hineingespült wird und so. Also kein Salz ins Wasser geben.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Mhm.
Lieber Alex, ich danke dir, das war extrem spannend. Und ich danke dir für deine Zeit und für deine Expertise. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Sie können uns auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Und natürlich können Sie auch auf der EcoPlus.at-Seite dem Podcast OneWater folgen.